Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
der Philosoph Wolfram Eilenberger. Guten Tag, Herr Eilenberger.
Guten Tag.
Wir leben in Zeiten der Krise, kann man sagen. Klimawandel, viele andere Dinge. Wir werden nachher zum Beispiel über die Waldbrände in Brasilien sprechen. Irgendwie eine katastrophale Situation, die Auswirkungen hat für den gesamten Planeten. Sie sind Philosoph. Inwiefern sind Zeiten der Krise Hochzeiten der Philosophie?
Weil es bei der Philosophie darum geht, scheinbare Gewissheiten ins Offene zu bringen und zu zeigen, dass das, was wir immer geglaubt haben, vielleicht falsch ist. Und in Zeiten der Krise, sie zeichnen sich dadurch aus, dass die Gewissheiten für alle sichtbar brüchig geworden sind. Und das ist vielleicht wirklich eine gute Zeit für die Philosophie, um sich auch in die öffentliche Diskussion mit diesem Verunsicherungswissen einzuschalten.
Gut, aber die Philosophen haben nicht immer einen ganz einfachen Ruf, sage ich mal vorsichtig. Die gelten nämlich als kompliziert.
Mein Verständnis von Philosophie geht vom Alltag aus und führt in den Alltag zurück. Ich glaube, diese Idee, dass man im Elfenbeinturm seltsame Probleme wälzt, die ist ein bisschen überkommen und entspricht nicht dem, was heutige Philosophen tun.
Okay, na gut. Dann werden wir in diesem Geiste diese Stunde hier gemeinsam verbringen. Wie gesagt, gleich erstmal über die Waldbrände in Brasilien sprechen. Emmanuel Macron, der französische Präsident, hat die Brände in Brasilien auf die Agenda des G7-Gipfels in Biarritz gesetzt. Er hat dann eine Antwort direkt gekriegt von Bolsonaro, dem brasilianischen Präsidenten. Der hat nämlich gesagt, das sei kolonialistische Mentalität, wenn also in Abwesenheit von Brasilien bei dem G7-Gipfel dann über Brasilien gesprochen wird. Herr Eilenberger, kann man das so sehen?
Nein, ich glaube, das ist ein sehr perfides und auch berechnendes Manöver, rhetorisch von Herrn Bolsonaro. Es wird sich auch, glaube ich, gar nicht an die Weltgemeinschaft richten, sondern innenpolitisch zur Mobilisierung der eigenen Basis und Wählerschaft. Aber es zeigt eben nur, dass global systemisch wichtige Systeme, wie jetzt beispielsweise der Regenwald, unter nationalem Schutz, dass es da eine Spannung gibt und dass es bei Regierungen wie von Herrn Bolsonaro eben erstmal um die Wahrung des nationalen Interesses geht. Und diese Brände scheinen ja auch ganz kalkuliert auf die Gewinnung von neuem Acker- und Weideland abzuziehen.
Mhm. Nochmal bei diesem Begriff kolonialistische Mentalität geblieben. Jürgen Trittin hat heute dazu gesagt, was er dazu denkt von den Grünen.
Es ist nötig, dass international über diese Frage gesprochen wird. Bolsonaro hat ja behauptet, dass entsprechend einer kolonialen Mentalität, die Wahrheit ist, der eigentliche Kolonialist, nämlich derjenige, der natürliche Ressourcen vernutzt, der indigene Bevölkerung dort vertreibt, ist der brasilianische Präsident. Dort wird durch die Farmer, durch diejenigen, die Fleisch produzieren, wird massiv in die grüne Lunge des Planeten eingegriffen. Wir haben heute eine Situation, dass rund 20% der Beiträge von CO2 entstammen aus der Abholzung. Und zur Abholzung gehört auch immer das Abbrennen von Urwäldern, von primären Urwäldern, insbesondere im Amazonasgebiet gehören. Und deswegen haben wir ein internationales Problem.
Also internationales Problem ist sicherlich, aber kann man es so sagen, dass eigentlich Bolsonaro der eigentliche Kolonialist ist, wenn man schon so sprechen will?
Ich würde da hier einen Schritt zurücktreten und sagen, diskursiv, was passiert da? Und es passiert etwas, was wir sehr oft bei Rechtspopulisten beobachten, dass ehemals emanzipatives Vokabular, wie der Kolonialismus, der von einer linken emanzipativen Bewegung benutzt wird, jetzt umgedeutet wird zur Verteidigung der eigenen Handlungsweisen. Das sehen wir auch mit weißen Minderheiten, die sich auf einmal als bedroht befinden. Das heißt, es ist eine große Taktik des Rechtspopulismus, diese Vokabeln zu nehmen, neu zu verorten und für eigene Interessen zu nutzen. Das macht Herr Bolsonaro jetzt. Aber natürlich muss man auch fragen, wer produziert dieses Fleisch, für wen, wer isst es? Und sind die westlichen Länder wirklich moralisch legitimiert, sich in dieser Weise zum Schutzer und Benutzer aufzuspielen? Weil irgendwo geht dieses Fleisch hin und man würde vermuten, es geht auch viel in die westliche Welt.
Absolut. Also die EU ist ein großer Importeur, natürlich, von brasilianischem Rindfleisch. Auch weil das natürlich viel billiger ist, dieses Rindfleisch aus Brasilien, billiger als aus der EU. Und da tragen wir eben dazu bei, dass diese Bauern größere Weideländer haben wollen und dass sie dann brandroden. Was ist also jetzt das Gebot der Stunde?
Ich glaube, dass man langfristig oder mittelfristig dazu kommen muss, dass man Systeme wie jetzt den Amazonas-Urwald unter globalen Schutz stellt, weil sie für das globale ökologische System überlebensrelevant sind. Und so wie wir Weltkulturerbe haben, könnte man auch ein Umweltkulturerbe haben und sagen, wir schützen das mit internationalen Gesetzen, mit internationalen Institutionen. Und beispielsweise Länder wie Norwegen und einige andere investieren ja in Urwälder als Schutzzonen für den Klimaschutz, für die gesamte Welt. Und wir haben noch nicht die Institutionen und Mittel, das zu tun. Aber das ist der Schritt, auf den wir zugehen müssen. Und ich denke, Herr Bolsonaro, wenn man ihn gemäß entschädigt und der Bevölkerung von Brasilien andere Alternativen aufweist, wäre für so etwas vermutlich auch offen.
Vielleicht, wer weiß, würde man dann sehen. Ja, das ist die Hoffnung. Ökologisches Weltkulturerbe, finde ich eine sehr gute Idee, würde natürlich Zeit brauchen, bis das dann ins Werk gesetzt ist und bis es wirklich funktioniert. Ganz konkret, direkt können wir irgendwas tun. Man fühlt sich ja ein bisschen ohnmächtig, wenn man die Bilder sieht, wenn man die Gegebenheiten kennt, die internationalen Verflechtungen.
Sicher, wenn man jetzt hört, 70.000 Brände im Amazonasgebiet, das ist eine kaum greifbare Zahl.
Absolut.
Das Leid, das dafür Menschen und auch Tiere und Pflanzen verbunden wird, das ist enorm. Andererseits muss man auch vorsichtig sein, nicht in diesen Alarmismus zu verfallen, dass jetzt das Weltende unmittelbar droht. Wir haben es gerade in den Nachrichten gehört, das sind die schlimmsten Brände seit 7 Jahren. Das heißt, dieses Phänomen an sich ist nicht neu, es ist sogar zyklisch wiederkehrend, auch in dieser Massivität. Also da, glaube ich, muss man für sich selbst auch ausmitteln, dass man diese ganze Dringlichkeit jetzt oder nie politisch vernünftig einordnet. Und wir müssen zu solchen Lösungen kommen, aber sie werden nicht in den nächsten und den nächsten 2 Jahren geschehen, sondern das ist ein langfristiger Prozess.
Gut, also fände ich auch eine gute Idee, natürlich jetzt nicht in Alarmismus zu verfallen. Gleichzeitig ist das eine Zunahme von 80% im Vergleich zum Vorjahr, eben diese 73.000 Feuer. Und wir wissen auch, es hat wohl am 10. August einen sprunghaften Anstieg von Bränden gegeben, denn die Farmer haben einen Tag des Feuers ausgerufen. Und da fragt man sich ja schon, also geht es eigentlich nicht doch vielleicht auch anders?
Das ginge sicher anders und sie fühlen sich eben gedeckt und legitimiert durch Herrn Bolsonaro, der einerseits gesagt hat, wir werden das nicht weiter strafrechtlich verfolgen, wir schützen euch sogar in eurem Begehren, Land zu gewinnen, aber wir müssen auch sehen, es ist ja nicht nur der Amazonas, der einem gerade Angst macht. In Sibirien hatten wir die letzten Wochen ähnlich umfangreiche, ähnlich große, verheerende Waldbrände. Das heißt, wir haben an verschiedenen Orten der Welt derzeit Phänomene, wodurch Gründe, die wir im Einzelnen vielleicht gar nicht einsehen, extreme Waldbrände entstanden sind und das ist eine Entwicklung, die schon extrem besorgniserregend ist.
Emmanuel Macron hat ja gesagt, das Haus brennt, der Planet brennt. Also deswegen will er das auf dem G7-Gipfel in Biarritz besprechen. Das grundsätzlich ist eine gute Idee, oder was sagen Sie?
Ich denke, es ist eine gute Idee, aber es wäre noch eine schönere Idee gewesen, wenn er Herrn Bolsonaro dazu gebeten hätte, um als Dialogpartner mit am Tisch zu sitzen.
Sagt der Philosoph Wolfram Eilenberger hier in Deutschlandfunk Kultur. Und das ist ein so schöner symphonischer Beginn eines Lieds. The Verve, genau. Bittersweet Symphony. Sommerhit des Jahres 1997. Und ich höre, Sie kennen das, Herr Eilenberger. Und Sie lieben es.
Ja, das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wie Popmusik und Klassik auf eine einmalig elegante Weise zueinander finden.
Eben haben wir über die Bauern in Brasilien gesprochen, jetzt nehmen wir die Bauern in Deutschland in den Blick. Der Deutsche Bauernverband hat nämlich heute Vormittag Zahlen vorgelegt. Die Getreideernte ist in diesem Jahr um rund 6% niedriger ausgefallen als im Schnitt der Jahre 2013 bis 2017. Herr Eilenberger, mal angenommen, die dürren Jahre werden zur Regel. Werden unsere Bauern auf lange Sicht in der Lage sein, uns zu ernähren?
Ja, wissen Sie, diese Frage, wer unsere Bauern sind, die ist ja schon eine interessante. Das sind ja ganz gewiss nicht nur die deutschen Bauern. Wenn ich mein alltägliches Nahrungsverhalten sehe, ist wahrscheinlich 50%, 30% aus Deutschland. Diese Idee der unseren Bauern verweist ja schon auf so ein Autarkie-Ideal, ob Deutschland sich aus Deutschland heraus selbst ernähren könnte. Ich glaube, das ist ganz falsch gedacht und entspricht auch gar nicht den Vernetzungen, die wir haben.
Viel Rindfleisch kommt aus Brasilien, haben wir eben schon gesagt. Stimmt schon, aber trotzdem ist es ja eine interessante Frage. Wir haben Dürre, wir haben weniger Getreideernte. Das macht ja einen Unterschied. Und die Frage ist ja schon, auch wenn wir dann importieren können aus vielen verschiedenen Ländern, wie werden wir uns in Zukunft ernähren?
Ja, wir haben ja seit dem Juli die Situation, dass der Planet als Planet für die Bevölkerungsanzahl, die er hat, schon überlastet ist, über seine Ressourcen hinaus.
Der Welterschöpfungstag war das.
Der Welterschöpfungstag. Ich glaube, das große Thema, das mit diesem Klimawandel immer mitgedacht werden muss, ist Überbevölkerung, ist Bevölkerungswachstum. Und wenn es da Brandherde gibt und wenn es da Krisensituationen gibt, dann sind die eben nicht in der westlichen Welt, sondern das Bevölkerungswachstum als Problem, als zu ernährendes Problem, das spielt sich eben dann doch in ganz anderen Zonen der Welt ab.
Aber bleiben wir nochmal bei uns in Deutschland. Wenn wir sagen, wir möchten gerne nachhaltiger leben, dann möchten wir gerne, dass unsere Lebensmittel aus der Region kommen, möglichst bio sind, wenn wir das denn wollen, wenn wir darauf Wert legen. Und dann brauchen wir ja eine Landwirtschaft tatsächlich auch in Deutschland. Und die Bauern der Umgebung können die Nachfrage tatsächlich nicht decken. Aber wenn Sie sich bemühen, nachhaltig zu wirtschaften, dann können Sie einige Schritte unternehmen. Und die Bauern haben sich darauf auch schon eingestellt. Der Präsident des Bauernverbandes, Joachim Ruckwied, hat gesagt, Sie sind natürlich schon seit 15 Jahren auf veränderte Verhältnisse, klimatische Verhältnisse eingestellt. Und Sie wollen zum Beispiel den Humusgehalt des Bodens anheben.
Beispielsweise auch durch Zwischenfruchtanbau, durch konservierende Bodenbearbeitung, also Mulch-Direktsaatverfahren, Verzicht auf Pflug, also nur noch temporär und partiell Einsatz des Pfluges. Da machen wir schon einiges und da haben wir vor 10, 15 Jahren schon begonnen. Ich kann mich noch gut erinnern, 2003 war ähnlich trocken und heiß wie 18. Und da war dann der Zeitpunkt gekommen, wo wir gesagt haben, wir müssen uns auf diese Dinge einstellen.
Sagt Joachim Ruckwied. Also alles auf einem guten Weg?
Also wenn man im politischen Berlin sich umhört, dann ist ja die Rede davon, dass nach der Energiewende jetzt die Agrarwende kommt. Mhm. Dass wir in gleicher massiver Weise umdenken müssen. Und ich glaube, die Spaltung oder die ideologische Frage ist, ob man das durch traditionelle ökologische Verfahren macht oder ob man das technisiert und durch genmanipulierte Dinge anreichert. Vielleicht muss man beides gleichzeitig tun. Aber das Bewusstsein dafür, dass die Böden und die Agrarwirtschaft, so wie wir sie jetzt haben, eben nicht fortsetzbar ist, das ist klar. Mhm. Und das scheint ja auch der Bauernverband stärker begriffen zu haben.
Und da braucht man eben auf lange Sicht vielleicht auch widerständige, zum Beispiel Getreidesorten. Vielleicht kann da die Gentechnik eine Rolle spielen. Aber jeder zweite Deutsche sagt, er will keine gentechnisch veränderten Lebensmittel essen. Vielleicht müssen wir uns da also auch verändern, auch mental eine Veränderung uns verordnen. Aber was heißt eigentlich gentechnisch verändert, ist dann wiederum die Frage.
Und ja. Also ich glaube, es ist sehr sinnvoll, das nicht in einer Entweder-Oder-Dichotomie oder in einer Spaltung aufzudröseln, dass man sagt, entweder wir machen nur ganz traditionelle ökologische Verfahren oder wir machen genetisch optimierte Verfahren. Ich glaube, der Weg, den wir alle gehen müssen, damit es sinnvoll wird, ist, unideologisch zu wählen, was in einer jeweiligen Situation gangbar und verantwortlich ist. Und ich denke, es müsste wohl ein Mix aus beidem sein.
Wir hören mal den Biologen Holger Puchter, mit dem wir über dieses Thema gesprochen haben.
Aber ich glaube, die Situation ist sehr viel dramatischer geworden heute. Und dass die Situation dramatisch ist, dass der Klimawandel uns alle angeht, ich glaube, das ist inzwischen in der Öffentlichkeit angekommen. Und es ist eben wichtig zu sehen, dass wir auf allen Ebenen, das ist jetzt nicht nur die grüne Gentechnik, sondern auf allen Ebenen eben neue Technologien entwickeln müssen und dann auch einsetzen müssen, um diesem Klimawandel, der eine Tatsache ist, zu begegnen.
Also dem würden Sie zustimmen?
Ja, und ich würde dem auch zustimmen, dass das ökologische Denken in Deutschland ein besonders erdnahes, ein besonders technikfeindliches ist, dass wir eine lange Tradition aus der Romantik in Deutschland haben, die technisierte Formen ablehnt und vieles, was aus den Grünen ursprünglich als Partei kommt, ist eben aus diesem Milieu entstanden und mir scheint, dass die Grünen selbst als Partei derzeit auch umsteuern und technikaffiner sich bewegen in dieser Agrarwende.
Mal gucken, ob sie das tatsächlich tun. Übrigens, heute Nachmittag gibt es eine PK zu den Ergebnissen nach einem Langzeitversuch mit einem Gewächshaus in der Antarktis. Da will man schauen, wie man also ohne Erde, ohne Licht Obst und Gemüse züchten kann.
Ja.
Mal sehen, ob das was wird. Wolfram Eilenberger. Sie sind vor ein paar Tagen aus China zurückgekommen, Herr Eilenberger, waren auf der Buchmesse in Shanghai, haben aus Ihrem Buch Die Zeit der Zauberer gelesen, das sich beschäftigt mit dem Jahrzehnt zwischen 1919 und 1929, einer Zeit, in der es wirklich eine Explosion der Kreativität gab, wie Sie sagen. Wir haben uns gefragt, jetzt bevor wir vielleicht auf Ihr Buch und auf die philosophischen Fragen kommen, redet man eigentlich in Shanghai von den Protesten in Hongkong?
Ja, also die Gespräche, die ich insbesondere mit jungen Menschen dort geführt habe, die hatten ein Bewusstsein dafür, aber die Einschätzung und die Bewertung der Lage war eben eine überraschend andere. Es gab da auch sehr oft das Gefühl, dass diese Proteste sich gegen China als Land, gegen die Chinesen als Volk richteten, dass es sogar rassistische Elemente in diesen Protesten gab. Und das waren Aspekte, die mir zumindest in dieser Weise gar nicht klar waren.
Inwiefern rassistische Momente?
Also ich sprach zumindest zum Beispiel mit einer Studentin, die als Festlandchinesin lange Zeit als Kind in Hongkong gelebt hatte. Und sie sagte mir, ich habe immer darauf geachtet, dass die Menschen nicht wissen, wo ich herkomme. Wenn sie das gewusst hätten, hätten sie mich stark diskriminiert. Es gab auch immer noch und gibt wohl in Hongkong eben dieses starke Herabsehen auf China als ein rückständiges, als ein zu enges, als ein geistig beschränktes Land. Und das sind Konstellationen, die eben vielleicht auch noch kolonialistisch überlagert sind, dass die Hongkong, die Bewohner Hongkongs eben mit dieser englischen Tradition herabsehen auf die Chinesen und dass eben vieles in diesen Spannungen nicht nur Freiheitsspannungen sind, sondern auch Spannungen, die letztlich völkisch und rassistisch überlagert sein können. Und mir war das nicht klar, es ist mir aber plausibel genug, so wie es mir erzählt wurde.
Mhm. Aber das ist in der Tat interessant, weil wir gucken ja auf die Proteste in Hongkong so, dass wir sagen, da wird für die Freiheit gekämpft und man würde davon ausgehen, dass auch die Chinesen auf dem Festland das Gefühl haben, auch für ihre Freiheit wird ein Stück weit mitgekämpft.
Nein, das war überhaupt nicht mein Eindruck. Insbesondere wurde das auch als Aggression gegen China und nicht als Kampf für die Freiheit gedeutet. Nun muss man sagen, dass die Informationszugänge und auch die Art und Weise, wie dieses Thema in öffentlichen Medien in China berichtet wird, soweit ich das beurteilen kann, eben eine andere ist. Das kann man sich leicht vorstellen. Aber für mich als Schriftsteller oder als Philosoph ist es immer sehr wichtig, diese Alltagsgespräche zu führen, weil man eben aus dieser Entfernung, in der wir die Dinge beurteilen, eine starke Verengung und Eindimensionalität des Themenzugangs hat, die sich dann für die Menschen, die dort in beiden Gesellschaften leben, doch ganz anders darstellt.
Mhm. Wie groß ist denn das Interesse für ein Buch wie Ihres, Die Zeit der Zauberer, 1919, 1929, Philosophie, deutsche Philosophie, scheint weit weg zu sein.
Also wie das Interesse für das Buch jetzt im Konkreten ist, das muss ich zeigen. Was es ganz sicher gibt in China, gerade in den Geisteswissenschaften, ist ein ganz starkes Interesse und auch eine Bewunderung für das kulturelle Erbe im deutschsprachigen Raum, von Marx bis Hegel, von Heidegger, Heine. Man findet dort sehr viele Studenten, die Deutsch lernen, weil sie diese Kultur bewundern, weil sie diese Tradition schätzen. Und ich glaube, wir sollten Deutschland auch uns klar machen, was dieses kulturelle Erbe von 250, 300 Jahren Philosophie und Geistesgeschichte für andere Länder bedeutet. Und gerade in China, glaube ich, könnte die Bewunderung und das Interesse gar nicht größer sein.
Aber wenn wir uns das klar machen, was sozusagen passiert dann oder was verändert das in uns?
Nein, ich glaube, es hat zum Beispiel auch damit zu tun, dass wir diese ich möchte fast sagen, nationalen Champions oder diese großen Namen, ja, wie Hegel, Heidegger, Humboldt, auch wirklich offensiv als das ins Ausland tragen, was sie sind, nämlich Leuchttürme des Denkens, komprimierte Formen dessen zu sagen, was deutsche Kultur und deutschsprachige Kultur ausmacht. Und wir sind ja immer so ein bisschen dabei, uns klein zu machen und diese Ikonen auch vom Podest zu zerren. Ich glaube, sie haben eine wichtige Funktion. Und vielleicht kann man da auch ein bisschen, ich möchte nicht sagen stolzer, aber ein bisschen bewusster damit umgehen, was dieses Erbe bedeuten kann.
Und was bedeutet dieses Erbe in puncto Freiheit und freiheitlichem Denken und das gerade eben jetzt in Shanghai zum Beispiel zu diskutieren?
Ich glaube, dass zum Beispiel die philosophische Tradition ein wunderbares Mittel ist, diese Freiheitsgedanken untergründig einzuspielen. Wenn ein Chinese Kant liest, was ist Aufklärung oder die Kritik der reinen Vernunft, dann geht es darum selber denken. Da geht es darum den Mut, sich des eigenen Verstandes zu bedienen. Das heißt, das ist implizit auch immer politisch und das ist eine sehr schöne Weise, die auch von den jungen Menschen so wahrgenommen wird, Freiheitsräume zu erschließen, die vielleicht in dem offiziellen Klima so nicht möglich sind.
Unser nächstes Thema, der Streit darum, ob Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen aus der CDU ausgeschlossen werden soll. Der hat jetzt zu einer Äußerung von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble geführt. Der hat sich nämlich in der Bild-Zeitung geäußert und gesagt, die Frage, ob Herr Maaßen Mitglied der CDU sein darf oder nicht, gehört in den Bereich von Witzveranstaltungen. Mit diesem Wort hat er die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ziemlich angegriffen. Hier zu Gast Wolfram Eilenberger, der Philosoph. Herr Eilenberger, warum will denn Schäuble ganz offensichtlich AKK hier, man muss schon fast sagen, demontieren?
Das wäre nicht meine Interpretation dieses Vorgangs. Ich glaube, es geht darum, dass es gerade Wahlen gibt in zwei Ländern, die einen Wettkampf sehen zwischen der AfD und der CDU und dass Herr Schäuble in diesem Raum sich ganz taktisch in der Weise geäußert hat, dass er denkt, dass für rechtskonservative Wähler die CDU weiterhin eine Partei ist, die sie wählen kann. Ich glaube, es ist ein wahltaktisches Manöver.
Aber darf ich kurz einhaken? Dann hätte er ja sagen können, die Frage, ob Herr Maaßen Mitglied der CDU sein darf oder nicht, die braucht man nicht diskutieren, weil natürlich ist Herr Maaßen Teil der CDU. Er hätte ja nicht dieses Wort Witzveranstaltungen verwenden müssen.
Ich würde das so deuten, dass er Frau Annegret Kramp-Karrenbauer insofern einen Vorwurf macht, dass sie dieses Thema überhaupt hat thematisch werden lassen. Wenn Sie das Interview sehen, das sie gegeben hat, hat sie ja gar nicht gefordert, dass man Herrn Maaßen ausschließt, sondern sie hatte einen Raum, eine Tür geöffnet. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht eher mangelnde Professionalität in der politischen Kommunikation. Und ich glaube, in dieser Weise hat Herr Schäuble das auch gemeint, dass das eine Frage ist, die man gar nicht zum Thema hätte werden lassen dürfen aus Sicht der CDU.
Also was hat sie genau gesagt? Sie hat gesagt, sie sieht bei Herrn Maaßen keine Haltung, die ihn mit der CDU noch wirklich verbindet. Und sie hat auch gesagt, sie lehnt eine Radikalisierung der CDU ab. Und dann ist sie natürlich insgesamt nach der Kritik zurückgerudert und hat gesagt, also einen Parteiausschluss hat sie tatsächlich nie gefordert. Aber die Frage, die dahinter steht, ist ja, kann die CDU als breite Volkspartei verschiedene Strömungen aushalten? Sollte sie sie aushalten? Sollte sie eben auch Strömungen aushalten, die sehr weit rechts stehen?
Das liegt wohl im Wesen der breiten Volkspartei, dass sie diese Spannweite hat. Und ich glaube, wir können uns alle fragen, was denn uns lieber wäre, dass die 15% an rechtskonservativen und nationalkonservativen Wählerschaft, die zu Zeiten von Alfred Drecker und Franz Josef Strauß noch sicherer Teil der CDU, CSU waren und jetzt in der AfD ihre Heimat finden, ob die nicht eingehegt werden dadurch, dass sie in der CDU noch einen Ansprechpartner finden, also ob man sie ein- oder ausschließen soll. Und zumindest mein Verständnis von einer Volkspartei wäre, dass sie in dieser Einhegung besser aufgehoben sind als in der AfD.
Also ich hatte am Montag den Soziologen Heinz Bude zu Gast und der ist ihrer Meinung. Der sagt auch, so eine Volkspartei kann das aushalten, sollte das aushalten, es muss eingehegt werden. Wenn man aber hinzusteuert, vielleicht in Zukunft auf eine schwarz-grüne Koalition und die CDU von sich sagt, wir sind eine Partei eher der Mitte, weniger eben des rechten Randes. Vielleicht wäre das dann doch auch eine Haltung, die man vertreten kann, die Annegret Kramp-Karrenbauer hier vertritt.
Ja, das würde wahrscheinlich, wenn das denn konsequent im Programm wäre, ähnliche Dynamiken auslösen, wie es bei der SPD und der Linken war, dass man eben Wanderungsbewegungen sieht, vom Zentrum weg. Und Herr Sarrazin beispielsweise oder zwei, drei andere Personen, Herr Lafontaine, sind ja Beispiele dafür, dass man auch in der SPD derartige Probleme hat. Wenn es denn so wäre, dass es eine schwarz-grüne Koalition gäbe, würde es sicher vom rechten konservativen Rand eine Entscheidung zu fällen sein, ob man zur AfD geht oder vielleicht eine dritte Möglichkeit im Sinne einer eigenen Partei aufmacht.
Ich meine, dieses alte Diktum von Strauß, es darf keine Partei geben, die rechts von der CDU steht, von der CSU steht, das ist ja, ich meine, es gibt ja die AfD.
Es gibt die AfD, aber es gab sie lange nicht.
Ja gut, aber jetzt ist sie Realität. Insofern so zu tun, als gäbe es sie nicht und als würde diese alte Strategie sozusagen noch verfangen. Ich stelle die Frage, ist das sinnvoll?
Na, also aus meiner Jugend erinnere ich mich, dass die Republikaner eine ähnliche Hochphase für 3, 4, 5 Jahre hatten, die dann wieder abstarb aus verschiedenen Gründen. Die AfD ist kein Existenzschicksal. Es muss sie nicht sehr lange und nicht langfristig geben. Die CDU hat schon eine Chance, glaube ich, von den AfD-Wählern die Hälfte für sich in gewisser Weise wieder zurückzugewinnen oder einzuhegen. Insofern glaube ich, dass aus der reinen Existenz der AfD nicht geschlossen werden kann, dass die CDU sich nicht um diese Wähler weiter bemühen sollte.
Wolfram Eilenberger sagt das, der Philosoph hier zu Gast in Deutschlandfunk Kultur. Vor 20 Jahren ist die Regierung von Bonn nach Berlin gezogen. Gerade heute, vor 20 Jahren, am 23. August 1999, hat der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder seine Arbeit in der Hauptstadt aufgenommen. Ja, das ist so, aber es sind immer noch ein paar Ministerien in Bonn. Herr Eilenberger, ist es Zeit, diesen Umzug nach Berlin jetzt wirklich zu vollenden?
Das wäre meine Intuition erstmal und vor allem, wenn man weiß, dass es ja viele Regionen in Deutschland gibt, die strukturschwach sind, denen es nicht gut geht. Bonn gehört ganz sicher nicht dazu. Eine hervorragende Uni, die zu den besten Deutschlands gehört. Das ist ein sehr, sehr starkes wirtschaftliches Umfeld. Ich glaube, Bonn muss man in dieser Weise nicht schützen und insofern haben wir so ein schönes föderales System, das die Macht sowieso so wunderbar verteilt, dass man vielleicht die Ministerien doch nach Berlin ziehen kann.
Ich habe mal gegoogelt, also bei Wikipedia habe ich geguckt, welche Bundesministerien denn in Bonn noch Dienstsitze haben. Das ist Verteidigung, Landwirtschaft, wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Umwelt, Gesundheit, Bildung und Forschung. Diese Ministerien haben ihren ersten Dienstsitz sogar in Bonn und die anderen Bundesministerien mit Hauptsitz in Berlin haben einen zweiten Dienstsitz in Bonn. Ich meine, insgesamt kann man sich fragen, war das damals klug, es überhaupt so aufzuteilen?
Da musste sicher eine Übergangslösung gefunden werden, auch im Sinne von gewissen Familien. Das sind ja jeweils dann auch Existenzen. Aber wenn Sie sich das heute im Alltag anschauen, gibt es immer noch sehr viele Menschen in Ministerien, die ihre Mitarbeitergespräche in Bonn führen müssen und immer hin und her fliegen. Unglaublicher Aufwand, der niemandem besonders sinnvoll erscheint.
Dazu gibt es auch Zahlen, ne? Also 230.000 Mal sind die Beamten von Ministerien und Behörden im letzten Jahr in ein Flugzeug gestiegen, um zwischen Berlin und Bonn zu pendeln.
Ja, also ich glaube, wenn es nicht so einen starken CDU-Landesverband in NRW gäbe und einen starken Landesverband SPD-NRW, dann hätten wir diese Diskussion gar nicht. Da sind noch Beharrungskräfte am Werk, die, glaube ich, so in dieser Weise gar nicht zu rechtfertigen sind.
Aber wenn man zum Beispiel Robert Habeck fragt, den Grünen-Chef, dann sagt er, nein, diese Aufteilung von Ministerien zwischen diesen beiden Städten, das ist Strukturpolitik und das sei soweit okay. Gut, bei der Reduktion der Inlandsflüge, da sagt er, da muss ich schon was tun, aber da ist diese Berlin-Bonn-Frage nicht die drängendste.
Nö, aber ich würde mich fragen, wenn wir über Strukturpolitik nachdenken, ist Bonn wirklich die Wunde, die es zu pflegen gibt, oder gibt es da nicht ganz andere Bereiche, über die man sich in Deutschland kümmern musste? Also ich habe für dieses Argument kaum oder kein Verständnis.
Aber hätten Sie dann Verständnis dafür, wenn man sagen würde, gut, zum Beispiel den ersten Dienstsitz des Umweltministeriums setzen wir nach Chemnitz? Oder nach Dresden?
Das geschieht ja schon. Das wäre jetzt natürlich nur sehr anorganisch. Bonn war nun mal die Hauptstadt und das muss in gewisser Weise abgewickelt werden. Generell ist es ja so, dass viele Ministerien und viele Institutionen über Deutschland verteilt werden und dass es dort sicher Gebiete gibt, die schutzwürdiger und förderungswürdiger sind. Bonn wäre wirklich die letzte Stadt, die mir einfällt. Und ich kann da sozusagen im Sinne von Strukturförderung überhaupt kein Argument erkennen.
Verstehe. Erinnern Sie sich noch ein bisschen, also Sie sind 72 geboren, also ein bisschen erinnern Sie sich an die Bonner Republik?
Ja, durchaus.
Wie war das für Sie, als diese Entscheidung getroffen wurde? Ich glaube, es war 1991, als der sogenannte Hauptstadtbeschluss fiel, also dass man gesagt hat, ja, die Hauptstadt muss wieder nach Berlin. Hätten Sie damals gesagt, Bonn wäre insgesamt besser gewesen als Hauptstadt auch weiterhin?
Also ich war damals, glaube ich, politisch nicht bewusst, um da eine urteilskräftige Einschätzung zu haben überhaupt. Andererseits glaube ich, dass dieser Umzug nach Berlin insgesamt sehr richtig war und sich als sehr gutes Signal erwiesen hat. Berlin ist ja, um mit Konrad Adenauer zu sprechen, dieses gottlose Dorf an der polnischen Grenze. Das war die Bonner Perspektive darauf. Insofern, glaube ich, sind wir doch sehr viel weiter und international gesehen für das, was Deutschland ist und wie es wahrgenommen wurde, war Berlin in all seiner Verworfenheit und Komplexität sicher die bessere Entscheidung.
Und an meiner Seite in dieser Mittagsstunde der Philosoph Wolfram Eilenberger. Wir haben vorhin schon kurz über Ihr Buch gesprochen, Die Zeit der Zauberer. Das ist eben die Zeit 1919 bis 1929, die Sie da betrachten. Sie sagen, da gab es eine Explosion der Kreativität in Deutschland. Wittgenstein, Benjamin, Cassirer, Heidegger, diese Männer, die da sozusagen gedacht haben, die das Denken neu fast erfunden haben. Wenn Sie auf diese Zeit blicken damals, hat das für uns heute noch Bedeutung?
Das würde ich unbedingt sagen. Ich denke, das Buch ist so eine Art Impfung, weil strukturell gibt es große Gemeinsamkeiten zwischen den 20er Jahren. Die 20er Jahre waren eine Zeit technischer Innovation, in der immer mehr Informationen immer schneller zirkulierte. Fake News war ein Riesenthema. Es war ein Globalisierungsschub. Und es war natürlich in Deutschland eine Zeit, in der eine relativ fragile Demokratie von rechts und links konzentriert zum Zusammenbruch gebracht werden sollte. Und das Buch endet 1929 mit der Weltwirtschaftskrise. Und wenn man sagt, Fake News, Globalisierungsangst, destabilisierte Demokratie, das sind Dinge, die sehr ähnlich sind. Und dann kann man sich fragen, wie unser System jetzt mit einer erneuten Wirtschaftskrise umgehen könnte. Mhm. Und das ist keine unspannende Frage.
Wir hatten ja neulich den 50. Todestag von Adorno. Und da haben wir auch darüber gesprochen, dass sein Denken und speziell auch, was er gesagt hat zu Parteien, die ganz rechts stehen, dass zum Beispiel da der radikale Flügel eigentlich Tendenz hat zu gewinnen, wenn so eine Partei Flügelkämpfer austrägt. Und da haben wir auch gesagt, dieses Denken sozusagen hilft uns, heute die heutige Zeit zu verstehen. Das finde ich erstaunlich, denn ich meine, das ist Vergangenheit.
Ja, es gibt Vergangenheit, aber natürlich die Konstellationen, in denen sich moderne Gesellschaften destabilisiert finden, die sind ähnlich. Und die Destabilisierung, die wir heute empfinden oder vor der wir vielleicht stehen, die sind ganz ähnlich mit den 20er Jahren. Und ich denke...
Aber das heißt, die Geschichte wiederholt sich.
Nein, es heißt, dass Konstellationen ähnlich sind und dass sie sich nicht wiederholen müssen. Die Gefahr bei den 20er Jahren ist immer die, dass man sagt, das muss jetzt wieder so passieren. Ich würde eher sagen, mit Blick auf die 20er Jahre gibt es für uns keinen guten Grund, den gleichen Fehler zweimal zu machen. zu tun.
Aha. Nach den Nachrichten sind wir gleich in Görlitz. Da wird morgen der neue Oberbürgermeister, der CDU-Politiker Octavian Ursu, feierlich in sein neues Amt eingeführt. Der hat ja, wir erinnern uns, in der Stichwahl dann gewonnen gegen die AfD, weil sich alle Anti-AfD-Kräfte über alle Parteigräben hinweg verbündet haben. Und er ist dann aber kurz darauf Zielscheibe auch massiver Drohungen im Internet geworden. Wir fragen gleich, wie ist die Lage jetzt da? Wenn Sie darauf gucken, Herr Eilenberger, können Sie da sozusagen aus philosophischer Sicht das Wissen anwenden oder einen Rat geben?
Na, geschichtlich ist es sicher so, dass es in den 20er Jahren Straßengewalt und politische Mobilisierung gab, die gar nicht zu vergleichen ist. Sie müssen sich vorstellen, dass es dort 60.000 bis 70.000 straßengewaltaktive Rechtsradikale schon gab. Soweit sind wir noch nicht, aber es zeigt sich auch, mit welchen Mitteln eine Demokratie sich wehren kann. Und man kann sich fragen, ob diese Verklumpung gegen eine einzige Partei in diesem Fall ein gutes Signal war oder schon ein Signal einer fatalen Schwäche.
Was würden Sie sagen? Letztes Wort?
Ich glaube, dass wir die Vielfalt brauchen und dass, wenn wir Konstellationen haben, in denen einer gegen den anderen steht, dann sind wir mit der Demokratie schon da, wo wir nicht sein wollen.
Na gut, dann vielen Dank für diese Stunde und dieses letzte Wort. Kommen Sie wieder.
Dankeschön.
Wolfram Eilenberger war hier zu Gast.